Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit, in der ich erschrecke. Ich frage mich, wie kann der russische Präsident Wladimir Putin ohne Grund die Ukraine und die unschuldigen Menschen dort mit einem so grausamen Krieg überziehen? Wie weit wird er gehen? Wann stoppt er? Ist Putin vom Bösen besessen, vom Teufel oder von sich selbst? Drei Evangelien erzählen, dass sogar Jesus vom Teufel versucht wurde, so heißt es dort, und von ihm auf die Probe gestellt wurde. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn anbeten, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Gestern Abend sprach die katholische Pastoralreferentin Lissy Eichert im Wort zum Sonntag im ersten deutschen Fernsehprogramm, das ich doch immer noch schaue. Sie trug ihr Wort zum Sonntag in Form eines Briefes an Putin vor. Ich lese einige Ausschnitte, die mich sehr bewegt haben. Sie schreibt: Sehr geehrter Bruder Wladimir Putin. Ich nenne Sie Bruder. Es heißt ja, Sie seien orthodoxer Christ. Obwohl mir das gerade schwerfällt zu glauben. Vor 3 Tagen war Aschermittwoch. Katholische, evangelische, wie auch orthodoxe Christen und Christinnen lassen sich ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen und hören dabei den Aufruf: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Aschenkreuz steht für Umkehr, dafür, sich bewusst auszurichten auf das, was Gott wichtig ist. Ehrfurcht vor allem, was lebt. Viele von Ihnen haben den Namen Gottes missbraucht, ihn instrumentalisiert für Gewalt, Terror, Krieg. Sie, Herr Putin, kennen doch die Gebote Gottes. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht falsch aussagen, keinen Raub begehen. Wie wollen Sie einst vor dem Richterstuhl Gottes treten? Vielleicht können Sie einem menschlichen Gericht entrinnen. Beim Göttlichen wird Ihnen das nicht gelingen. Weil jedes Kind, das unter Ihren Bomben stirbt, eine Entwürdigung Gottes ist, der sein Antlitz auch über Russland erhebt. In einem Psalm werden die Mächtigen vor Größenwahn und Kaltblütigkeit gewarnt. Im Psalm heißt es, da ist ein Armer, er rief, und der Herr erhörte ihn. Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren, und er befreit sie. Wer zu Gott schreit, findet Schutz und Hilfe. Doch zugleich heißt es warnend, meide das Böse und tu das Gute. Suche Frieden und jage ihm nach. Soweit einige Ausschnitte aus dem Wort zum Sonntag von gestern Abend. Liebe Gemeinde, das sind berührende Worte. Hoffen und beten wir, dass es Frieden wird und dass das Leid der Opfer nicht noch größer wird und dass nicht weitere Länder in den Krieg hineingezogen werden. Das Neue Testament erzählt, dass sogar Jesus vom Teufel versucht wurde. Gleich nach seiner Taufe, als Gott sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Darauf folgt diese Versuchungserzählung. Ich denke, dass die frühen Christen doch in manchen Bereichen eine andere Vorstellung vom Glauben hatten als wir heute. Die frühen Christen haben ihren Glauben ganz stark als Kampf verstanden. Sie haben ihr Leben so verstanden, dass sie vom Teufel versucht werden und in ihrem Leben Bewährungsproben zu bestehen haben. Und dass sie sich dabei immer wieder neu für Gott und das Gute entscheiden müssen und mit ihrem Leben dann ganz konkret versuchen müssen, dies praktisch werden zu lassen. Und so war für diese frühen Christen die Vorstellung, dass sogar Jesus selber vom Satan versucht würde, für sie tröstlich und hilfreich. Und so heißt es im Hebräerbrief, darum musste Jesus in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Dass es Böses gibt, das wissen wir alle. Das haben wir alle erlebt. Das sehen wir in der Welt. Dass es einen Teufel in Person gibt, das kann ich ehrlich gesagt nicht so recht glauben. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht hat die moderne Weltanschauung, die nicht mehr glaubt, dass es einen Teufel in Person gibt, Unrecht. Aber ich denke, es ist gut und befreiend, wenn wir nicht mehr von einem leibhaften Teufel ausgehen. Kurioserweise gibt es auch das noch heute, dass sogar junge Menschen denken und überzeugt sind, dass es zum Beispiel in ihrer Wohnung spukt. Oder dass es bestimmte Gegenden gäbe, die, weil sie vielleicht irgendwie unheimlich wirken, dass angeblich dort Übernatürliches geschehe und man zum Beispiel in einem Gewitter noch die Kanonenschüsse aus einer längst vergangenen Schlacht hören könne. Ich denke, es gibt manch sensible Menschen, die sich sehr mit solchen Dingen beschäftigen und ängstigen. Und ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, an die Realität solcher Dinge zu glauben. Jesus macht es in seiner Antwort auf die letzte der drei Versuchungen deutlich, als Satan ihm die offenbare Macht aller Reiche der Welt anbietet. Denn Jesus ist ja nach unserem Glauben gleich wie Gott der Vater und der Heilige Geist auch der Mitschöpfer der Welt und eben genauso wie Gott der Vater und der Heilige Geist auch der Mitherrscher der Welt und des Universums, aber eben noch nicht offenbar, noch verborgen. Und nun bietet ihm in der Erzählung der Teufel die Macht und die Herrlichkeit aller Weltreiche an, damit er offenbar der Herrscher der Welt sei. Jesus schlägt das aus und verweist auf die Bibel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, alleine anbeten und ihm dienen. Ich denke, das Ziel dieser Versuchungserzählung ist nicht, den Menschen, nicht uns moderne Menschen heute zu überreden, dass es einen Teufel gibt in Person, sondern die Absicht scheint mir die zu sein, dass wir aufgefordert werden, in all dem Schweren, dem Unerklärlichen, das wir erleben und das wir in der Welt sehen, unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen und darauf, dass seine Liebe das Böse verwandeln kann. Es gibt eine berühmte Erzählung in der Weltliteratur, die diese Versuchungsgeschichte aufgreift und, wie ich finde, faszinierend deutet. Und zwar von einem ganz bekannten russischen Autor. Der Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski, er lebte von 1821 bis 1861. Er führt diesen Gedanken der Versuchungsgeschichte weiter. Und bevor ich Ihnen die Geschichte kurz erzähle, möchte ich einige ganz wenige Punkte zu seinem wirklich sehr bewegenden Leben erzählen. Dostojewski wendet sich als junger Mann sozialistischen, frühsozialistischen Gedanken zu und trifft sich einmal mit einer Gruppe, die einen revolutionären Charakter wohl hat. Daraufhin wird er festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, dass er an regierungsfeindlichen Aktivitäten beteiligt sei. Und er wird deswegen zum Tode verurteilt. Und er schildert später seine eigene Hinrichtungsszene. Er beschreibt sie, dass er sich zwischen Leben und Tod bewegt hat und sicher sei, dass er nur noch wenige Minuten, vielleicht nur noch eine Minute zu leben hätte. Es seien bereits tausende Zuschauer zur Hinrichtung gekommen. Das Todesurteil gegen ihn und gegen andere aus der Gruppe wurde verlesen. Ihre Degen wurden über ihren Köpfen zerbrochen und man warf ihnen die weißen Sterbekittel über. Die ersten drei Verurteilten waren bereits mit verbundenen Augen an die Pfähle angebunden und die Soldaten hielten ihre Gewehre schussbereit. In dem Moment erfolgt ein Trommelwirbel. Ein Kurier des Zaren erscheint und die Festgebundenen werden von den Fesseln befreit und die Augenbinden werden ihnen abgenommen. Und dann verließ der Kurier des Zaren die Begnadigung. Die Begnadigung bedeutet aber nicht die Freilassung, sondern Dostojewski wird nur zu 4 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt. Und danach muss er noch jahrelang als einfacher Soldat Militärdienst leisten. Und so tritt Dostojewski mit anderen Gefangenen am 24. Dezember 1849 diese Reise ins 3000 Kilometer entfernte Sibirien an. Und als der Gefangenenzug durch die Straßen läuft, steckt ihm eine Frau ein neues Testament zu. Er beginnt dieses Testament zu lesen auf dieser schrecklichen Reise 18 Tage, 18 Nächte lang nach Sibirien und in der Zeit seiner Gefangenschaft. Er verbleibt dort 10 Jahre und wird erst nach 10 Jahren entlassen. Und während dieser Zeit wendet er sich dem christlichen Glauben zu. Er hat eine ganz schwierige Biografie, er hat finanzielle Schwierigkeiten, er wird Schriftsteller, er ist gesundheitlich angeschlagen, er hat Epilepsie, ein Sohn stirbt ganz jung an Epilepsie. Er war jahrelang spielsüchtig, es gibt eine dramatische Erzählung, er ist in Deutschland, in Wiesbaden, er verspielt das ganze Geld und mit den letzten ganz kleinen Geldbeträgen, die er noch hat, schreibt er seine Freunde an, er kann gerade die Briefmarken noch bezahlen und seine Freunde bitten, ihn finanziell zu unterstützen. Und auf eine ganz kuriose Weise lernt er seine zweite Frau kennen und hat mit ihr trotz aller Herausforderungen eine glückliche zweite Ehe. Und Dostojewski hat eine ganz schlichte, einfache russisch-orthodoxe Frömmigkeit, eine einfache, schlichte Spiritualität und vor dem Westen hat er einen gewissen Argwohn, das Trachten nach Macht, nach Geld, das irritiert ihn, auch die westliche Kirche irritiert ihn manchmal. Und in seinem Spätwerk, ein wirklich sehr gewichtiges, großes Buch mit großen und gewichtigen Gedanken, das sind die Brüder Karamasow. Da erzählt er die Geschichte vom Großinquisitor. Und in dieser Geschichte interpretiert er die Versuchungserzählung bei Matthäus. Dostojewski überlegt sich, was wäre eigentlich, wenn Jesus Christus erneut auf die Welt käme? Was würde dann passieren? Und so lässt er in seiner Erzählung, die er sich ausgedacht hat, Jesus Christus im 16. Jahrhundert in Spanien erneut die Welt betreten. Die Zeit ist grauenvoll. Es ist die Zeit der katholischen Inquisition. Die katholische Kirche verfolgt Menschen, die nicht so glauben, wie es die katholische Lehre vorschreibt. Sie werden gefoltert und umgebracht. Und nun erscheint Jesus. Er spricht kein einziges Wort, aber das Volk erkennt ihn. Er heilt einen Blinden. Er erweckt ein verstorbenes Mädchen zum Leben. Und das wird gesehen und beobachtet von einem hohen Würdenträger der Kirche. Ein Kardinal mit 90 Jahren, der Großinquisitor ist und damit verantwortlich für das Leid, das den Ketzern, den Heretikern zugemutet wird, dass sie angeklagt, verurteilt und verbrannt werden. Und dieser Großinquisitor, der ist voller Sorge, dass Jesus erneut auf die Welt kommt. Und so lässt er Jesus selber festnehmen und in den Kerker werfen. In der Nacht besucht er Jesus im Kerker und hält eine lange Rede an Jesus. Er wirft Jesus vor, dass er kein Recht habe, erneut auf die Erde zu kommen, weil er die Ordnungen der Kirche störe. Es sei Jesu großes Versagen gewesen, dass er damals die Angebote des Teufels in der Wüste nicht angenommen hätte. Wenn er dem Teufel gedient hätte, wäre es doch besser für die Menschen gewesen. Wenn Jesus das Angebot angenommen hätte, hätte er die Welt mit Brot versorgen können. Wenn er das Wunder der Macht angenommen hätte, hätte er den Menschen die Last der Freiheit genommen, denn dann hätten sie gesehen, dass Jesus der Weltherrscher ist. Aber so müssten die Menschen, weil sie Gott eben nicht erkennen könnten, weil sie Jesus nicht in seiner Macht erkennen könnten, müssten die Menschen sich selber in Freiheit entscheiden, was sie denken und was sie tun. Und das sei für die Menschen schrecklich, so der Großinquisitor. Und auch sei Jesus nicht vom Kreuz herabgestiegen, denn durch dieses Wunder hätte er den Menschen deutlich gemacht, dass er Gott ist. Und dann sagt der Großinquisitor, genau das hätte die katholische Kirche geleistet. Sie habe den schwachen Menschen ein Geheimnis gegeben, dem sie sich blind unterordnen müssten. Und durch diese Lehre und durch diese strikte Autorität hätte die Kirche den Menschen geholfen. Und dann sagt der Großinquisitor, wir sind nicht mit dir im Bunde, sondern mit ihm, mit dem Antichrist. Das ist unser Geheimnis. Unglaublich, was Dostojewski für Gedanken hat, wie er das absolut Böse hineinlegt in die Kirche, die die Andersgläubigen umbringt. Und nun soll sogar Jesus selber am nächsten Tage zum Tode verurteilt werden und auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Der Großinquisitor wartet auf Jesu Antwort. Jesus schweigt und dann küsst er den Großinquisitor auf seine blutleeren Lippen. Der Großinquisitor öffnet die Kerkertür, entlässt den Gefangenen mit den Worten, komm überhaupt nicht mehr wieder, niemals, niemals. Die Freiheit, die Jesus uns schenkt, indem seine Macht und Herrlichkeit eben nicht offenbar ist. Und wir müssten ja sagen, eben jetzt noch nicht offenbar ist, sondern seine Herrlichkeit ist noch verborgen. Sie stellt uns alle in die Verantwortung zu entscheiden, was böse und was gut ist. Ich denke, es geht der biblischen Versuchungsgeschichte und auch der Legende vom Großinquisitor nicht darum, zu erklären, woher das Böse kommt, sondern dass wir im Vertrauen auf Gottes Liebe, die mit ihrer Liebe das Böse verwandeln kann, dass wir in diesem Vertrauen das uns Mögliche tun. Meide das Böse und tu das Gute, suche Frieden und jage ihm nach. So zitiert die Sprecherin vom Wort zum Sonntag die Bibel. Das ist es, was Gott von uns möchte und von allen Menschen, zu entscheiden und zu handeln, was jetzt hilft und dem Frieden dient. Taten der Nächstenliebe, um den Opfern zu helfen, unser Gebet für die Notleidenden und politisch kluges Handeln, um das Bestmögliche zu erreichen, um den Frieden wiederherzustellen und zu bewahren. Dazu helfe uns Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.